Hallo und herzlich willkommen. Drei Menschen aus der Breitbandredaktion, die sitzen hier. Mein Name ist Martin Böttcher. Ich leite uns durch diese Episode. Bei mir außerdem Marie Zimkern und Matthias Finger. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Habt ihr gut den Feiertag überstanden? Ihr musstet ja arbeiten, damit wir heute was zu erzählen haben.
Ja, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, aber sonst nicht so viel.
Die Einheit entspannt. Im Schlaf gefeiert. Mhm. Sehr schön, Matthias.
Ja, ich habe gearbeitet und konnte natürlich nicht nach Schwerin fahren zu den Einheitsfeierlichkeiten, habe auch Roland Kaiser verpasst.
Schade. Bei Breitband dreht sich ja aber alles um die digitale Welt. Wir erzählen von den Zusammenhängen zwischen Technologie, Gesellschaft, Politik, den Menschen. Matthias, bei dem, was du da für uns heute recherchiert hast, da geht es um Autos. Was haben die denn mit der digitalen Welt zu tun?
Naja, Autos werden ja gerne als rollende Computer bezeichnet mittlerweile, weil alle Autos sogar nach Vorschrift mittlerweile ständig im Netz hängen und rumfunken.
Marie, du hast dich mit WordPress beschäftigt für uns, was ich wirklich nur als Plattform für private Blogs kannte. Aber WordPress ist wirklich ein großes Ding und es wird darüber gestritten?
Ja, genau. Es werden über 40% aller Webseiten damit betrieben und es wird gestritten über Open-Source-Prinzipien, über viele Millionen US-Dollar und ja, es erinnert schon sehr an eine Telenovela.
Ah, interessant. Genauso vielleicht auch wie unser drittes Thema, wegen des Hurrikans Helene, da fürchtet die Chip-Industrie krasse Produktionsausfälle. Da, wo der extrem seltene und für die Chip-Produktion nötige Quarzsand zu finden ist, da hat dieser Hurrikan ordentlich zugeschlagen. Was das für uns heißt, das hören wir dann später. Jetzt widmen wir uns WordPress. Früher haben Menschen Webseiten von Hand programmiert. Das ist lange vorbei. Mittlerweile werden dafür CMS eingesetzt, also Content Management Systeme. Ohne dass man HTML, Java oder andere Programmiersprachen beherrscht, kann man Blogs oder Shops oder auch andere Webseiten erstellen. Mit einer leicht zu bedienenden Oberfläche, auf der sich ganz einfach Texte schreiben lassen oder auch Bilder einbauen. Und während es viele verschiedene solcher Systeme gibt, ist eins mächtiger als alle anderen, eben WordPress. Geschätzte 43% aller Seiten im gesamten Internet laufen mit diesem Open Source CMS. Toll. Aber in der WordPress-Community, wir haben es vorhin schon mal gerade kurz gehört, da tobt eine Schlammschlacht. Was genau ist da los, Marie?
Ja, der WordPress-Gründer Matt Mullenweg hat in einem Blogpost die Firma WP Engine, bei der kann man sich eben ja WordPress-Instanzen mieten, als Krebsgeschwür bezeichnet, weil die Firma viel Geld mit dem kostenlosen WordPress verdient, aber sich eben nicht ausreichend an der Entwicklung beteilige, sagt er. Und WP Engine auf der anderen Seite wirft Mullenweg Erpressung vor und hat sogar Klage jetzt eingereicht.
Nur noch mal zur Klarheit. Das sind verschiedene Unternehmen, die völlig unabhängig voneinander sind, oder?
Genau, die gehören nicht zusammen, sind aber beide Hosting-Anbieter, die eben WordPress nutzen. Und da kann man sich WordPress-Instanzen mieten. Man gibt denen Geld und die kümmern sich um alles. Und dann hat man eben eine Webseite, die auf WordPress beruht. Und dieser Streit wirft jetzt viele Fragen auf, also vor allem darüber, wie viel Macht einzelne Menschen über so essentielle Infrastruktur haben sollten, aber eben auch über die Pflicht von großen, gewinnorientierten Unternehmen, diese Infrastruktur zu unterstützen.
Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, denn um den Streit nachzuvollziehen, muss man verstehen, wie WordPress aufgebaut ist. Kannst du uns das nochmal kurz erklären?
Ja, Mullenweg hat zwei Organisationen unter sich, die quasi WordPress heißen. Also einmal die Stiftung WordPress.org, die das Open-Source-Projekt eben leitet, an dem aber viele Firmen und Einzelpersonen mitarbeiten. Und zweitens WordPress.com, das ist eine Tochterfirma von Automattic, bei der er CEO ist. Dazu gehört zum Beispiel auch Tumblr, der Microblogging-Dienst. Und WordPress.com macht quasi dasselbe wie WP Engine und die haben auch ähnlich viele Kunden. Und Mullenweg hat WP Engine auch auf einer WordPress-Konferenz in den USA kritisiert. Hören wir mal rein.
The company is controlled by Silverlake, a private equity firm with 102 billion in assets under management. Silverlake doesn't give a dang about your open source ideals.
Also Mullenweg sagt hier, WP Engine werden vom Private Equity Unternehmen Silverlake kontrolliert und dass Silverlake sich einen Dreck um Open Source Prinzipien schert und das WordPress Ökosystem ausbeutet und kaputt macht. Also vordergründig geht es eben bei dem Streit um Moral, um Prinzipien, nämlich ob kommerzielle Firmen Open Source Open-Source-Software nutzen sollten, um damit Profit zu machen und was sie dafür zurückgeben sollten. Aber es geht eben auch um viel Geld und um Wettbewerb.
Das sind ja erstmal so grobe, große Vorwürfe. Was genau wirft denn Mullenweg den WP Engine genau vor?
Ja, du hast es am Anfang ja schon gesagt, es ist eine Schlammschlacht. Also da sind viele Vorwürfe im Raum. Sein Hauptkritikpunkt ist, dass WP Engine sich trotz des hohen Profits eben nicht ausreichend finanziell oder per Code, also im Endeffekt Arbeitsstunden, an der Weiterentwicklung von WordPress beteilige. Und ich habe mit Jürgen Geuter gesprochen, im Internet auch bekannt als Tante. Er hat auch einen WordPress-Blog und hat den Konflikt schon länger beobachtet.
WP Engine vorzuwerfen, dass sie an der Entwicklung von WordPress, an diesem Open-Source-Projekt, nicht genug beisteuern, kann man tun. Also es wird, steht so im Raum, dass sie 40 Stunden in der Woche da reinstecken. Dafür, dass sie irgendwie mehrere hunderttausend Kunden haben, ist das nicht viel. Sie deshalb ein Cancer oder ein Krebsgeschwür zu nennen, ist völlig absurd, denn sie zerstören ja nicht WordPress, sondern sie tragen nicht so viel bei, wie sie sollten. Das ist ein berechtigter Vorwurf, den man machen kann. Es geht aber, glaube ich, Herrn Mullenweg eher darum, eine Konkurrenzfirma unter Druck zu setzen.
Der hat nämlich bei dieser WordPress-Konferenz auch noch ein paar andere Dinge über WP Engine gesagt.
Have you probably noticed like some price increases coming up?
Also er fragt hier das Publikum, ob sie Preissteigerungen bemerkt haben und den schlechteren Kundenservice und sagt, dass das eben eine Geschäftsstrategie sei, auch eine erfolgreiche, eine gewinnbringende, aber eben nicht gut für KonsumentInnen, wenn man ein Geschäft so ausquetsche, und für Open-Source-Communities könnte das tödlich sein, sagt er. Und er hat auch gesagt, dass man bei anderen Anbietern eine bessere Performance bekommen könnte, dass WP Engine für Nutzer schlechter ist, auch aus Gründen der Datensicherheit. Ich habe mit Hannes Federath gesprochen, der ist Professor für Datenschutz und Datensicherheit an der Uni Hamburg. Und er sagt, klar gibt es Unterschiede zwischen den Produkten, also zwischen WP Engine und WordPress.com, aber die sind nicht so entscheidend.
Wenn man an dieser Stelle sozusagen im Konkurrenzkampf miteinander ist, oder vielleicht positiver ausgedrückt im Wettbewerb, dann muss man sich natürlich differenzieren über die Produktmerkmale, die nicht in beiden Systemen gleich sind. Aber etwa gerade diese Datensicherheitsfunktion hier, die ist aus meiner Sicht so unentscheidend, dass die jedenfalls nicht dazu beiträgt, zu sagen, das eine Produkt ist besser als das andere, auch wenn sie beide auf Open-Source-Software beruhen.
Okay, jetzt wissen wir also, warum wir hier von einer Schlammschlacht sprechen. Das ist relativ deutlich, dass da so ganz unterschiedliche Geschäftsinteressen auch dastehen. Aber wie ist das einzuordnen? Will er einfach, dieser Mullenweg, will er einfach die Konkurrenz schlecht reden?
Also WP Engine sagt natürlich ja. Also vor dieser Konferenz, aus der wir jetzt Ausschnitte gehört haben, haben Automatics Anwälte auch eine Unterlassungsaufforderung geschickt wegen des Markennamens WordPress. Genau, also Mullenweg schreibt auf einem WordPress-Blog zum Beispiel, Kunden würden hinters Licht geführt durch das WP im Namen, was ja sich auf WordPress bezieht, obwohl die nicht zu WordPress gehören, weder zur Stiftung noch zu WordPress.com. Und er sagt, selbst seine Mutter würde beides verwechseln. Ich muss sagen, ich habe auch schon mal WordPress Engine gesagt aus Versehen. Und deshalb fordert auch Automatic WP Engine auf, aus ihrer Sicht verlorene Lizenzgebühren zu zahlen, also mehrere Millionen US-Dollar. Mhm. Das steht eben in diesem Brief.
Ja, und wie hat jetzt WP Engine darauf reagiert, auf diese Vorwürfe?
Die haben den Brief zurückgeschickt von ihren Anwälten. Da heißt es eben, dass Automatic wenige Tage vor diesem Auftritt auf der WordPress-Konferenz eine sehr hohe Geldsumme gefordert habe und gedroht habe, wenn die nicht zahlen, dass er einen Krieg gegen WP Engine führen würde und die Firma schlecht reden wird. Automatic hat auf meine Anfragen übrigens nicht geantwortet, aber die haben dann wieder einen Blogpost geschrieben und gesagt, dass die Forderungen schon viel früher gestellt wurden, dass sie schon viel früher mit WP Engine CEO Heather Brunner gesprochen haben. Genau, aber diese Keynote kann man sich ja anhören, wir haben jetzt schon Ausschnitte gehört, und WP Engine wollten leider auch nicht mit mir sprechen, aber sie haben mir dann eben diese Anklageschrift geschickt. Die haben nämlich am Mittwoch unter anderem wegen versuchter Erpressung und unlauterem Wettbewerb Klage eingereicht. Also es ist eskaliert.
Okay, wir halten nochmal fest. Also wir haben hier auf der einen Seite WordPress.com, mhm. auf der anderen Seite WP Engine. Das sind die beiden Firmen, die da mehr oder weniger gegeneinander ja, agieren und, mhm. und sich auch unter Umständen mit Klagen drohen und solchen Dingen. Aber was sagt die WordPress-Community dazu? Mhm. Also die Leute, die sich zusammengeschlossen haben, eben weil sie bei WordPress, du hattest es vorhin gesagt, 43% aller Seiten, die da ihre Sachen veröffentlichen, die ja ein Interesse daran haben, dass mhm. WordPress funktioniert.
Ja. Ja, also natürlich ist diese Community heterogen. Es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt auch Leute, die unterstützen Malwareck. Aber Jürgen Goethe hat gesagt, man kann schon sehen, ja, viele Menschen unterstützen diesen Wunsch, dass WP Engine mehr in die Community investiert. Aber es gibt ein sehr großes Unverständnis darüber, wie sich Malwareck verhält.
Was hier den Leuten sehr deutlich auffällt und was einigen Leuten auch schon vor einigen Jahren aufgefallen ist, ist, dass halt nie klar ist, als wer Matt Mullenweg spricht. Spricht er als der Direktor der Stiftung, die ein Open-Source-Projekt betreut? Oder spricht er als der Besitzer einer Firma, die damit viel Geld verdienen möchte?
Also es gibt Leute, die sagen, man müsste WordPress forken zum Beispiel. Was ist das? Das ist eine Idee, dass, also quasi abgabeln, wenn man es wörtlich übersetzt. Also den Code, wie er jetzt ist, mitnehmen, einen anderen Projektnamen machen und dann unabhängig von Mullenweg weiterentwickeln. Ja, weil Goethe sagt, dass in der Community eben schon der Eindruck entsteht, dass Matt Mullenweg, auch wenn er das Projekt vielleicht gegründet hat, nicht mehr der beste Direktor für die Stiftung zumindest ist, sondern dass es da eben eine andere Struktur bräuchte, bei der er eben faktisch nicht mehr alleine entscheiden kann. Und er sagt, dass WordPress eben mittlerweile so groß geworden ist, dass es so viele Stakeholder gibt, die eigentlich alle mitentscheiden müssen.
Brauchen wir dann nicht Leute, die leiten, die in diesem Gremium aus Direktoren sitzen, die vielleicht aus der Community kommen, weil bisher sind das halt Mark Mullenweg, eine Person, dessen Firma Mark Mullenweg vor 10 Jahren oder so gekauft hat und eine Person, die keiner kennt. Ein Bekannter von mir hat mal für solche Open-Source-Projekte die Metapher geprägt davon, dass sie eigentlich so eine Art Nationalpark sind. Das betreibt über 40% aller Websites. Das ist eigentlich was, was allen Menschen gehört und was man deshalb irgendwie auch anders, das muss anders organisiert sein. Da kann nicht eine Person sitzen und auf und zuschließen so.
Genau, aber nur Mullenweg selbst könnte eben im Moment dafür sorgen, dass er zurücktreten würde.
Aber das klingt nach einer total verfahrenen Situation. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, also es ist noch ein bisschen verfahrener. Also WordPress.org, die Stiftung, hat WP Engine den Zugang gesperrt zwischenzeitlich, hat quasi den Kunden den Update-Modus abgeschaltet. Also sie konnten keine Sicherheitsupdates mehr machen. Das hat einen Aufschrei erzeugt. Ja, der Bann wurde kurzzeitig ausgesetzt. Die haben auch eine technische Lösung gefunden, das zu umgehen. Ja, und mal schauen, ob jetzt WordPress geforkt wird. Das gab es schon mal, aber wegen kleineren Dingen, das hat jetzt nicht so viel Wellen geschlagen. Und mal schauen, ob die Community wirklich bewirkt, dass es irgendwie eine demokratische Organisierungsform gibt. Also Goethe hat mir auch erzählt, es gibt sowas schon bei anderen Projekten, dass da wirklich über alles abgestimmt wird, demokratisch, dass die demokratisch Gremien wählen, die dann über das Geld entscheiden und so. Und dass sie damit auch erfolgreich durch Konflikte gegangen sind.
Ich finde ja die interessante Frage, also die über allem steht, und vielleicht sprechen wir da nochmal kurz drüber, ist, wie viel sollte ein Unternehmen, das viel Geld mit Open Source Software macht, zurückgeben? Und wie organisiert man das überhaupt? Mhm. Ich weiß es auch nicht, ob man da eine Prozentzahl nennen müsste oder sowas, aber dass die da was zurückgeben müssten, mhm. finde ich, müsste schon Pflicht werden, oder? Wie seht ihr das?
Auf jeden Fall. Also Pflicht würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt ja keine niedergeschriebenen Prinzipien, die sagen, man muss so und so viel da reinstecken. Das ist ja auch die Idee dahinter bei Open Source, dass man solche Regeln nicht hat, die festgeschrieben sind. Aber es gibt andere Unternehmen, die mehr reinstecken. Ja.
Ja, es ist ja eben so eine ganz spezielle Mischung zwischen Open Source und dann wiederum Geld machen. Klar würde man schon versuchen, sagen, dass man da auf jeden Fall irgendwie was reinvestieren müsste, würde ich jetzt vermuten.
Also entweder in Form von Geld oder Arbeitsstunden. Das, also ja, WordPress.com sagen, die machen irgendwie 5% ihrer Arbeitsstunden, stecken sie da rein in die Entwicklung. Ob das wirklich stimmt, weiß man nicht, aber genau.
Okay, Open Source. Es ist schwierig, aber trotzdem schön, dass es das gibt. Vielen Dank, Marie, für diese Einblicke in die dysfunktionale WordPress-Familie, wenn man das so sagen darf.
Gerne.
Sand. Sand gibt's wie Sand am Meer, könnte man meinen, aber Sand ist nicht gleich Sand. Stichwort seltene Erden braucht man, um Handys und Computer und Halbleiter zu bauen. Wie ist das mit euch, Marie und Matthias? Habt ihr euch mit diesem Thema schon mal näher beschäftigt? Ich nehme mich bisher nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich weiß, dass man das dazu braucht. Und ich habe irgendwas gehört, dass da wohl jetzt in Staaten, dass diese Produktion ins Stocken kommen könnte, weil mit Quarzsand es irgendwie Probleme gibt nach Umweltschäden, glaube ich.
Also ja, genau. Ich habe am Rande was davon mitbekommen, aber wie genau und wo genau das herkommt.
Ja, es gibt ganz reinen Quarzsand, den man zur Produktion von zum Beispiel Photovoltaikplatten braucht und von Halbleitern, also für Computerchips. Und genau dieser ganz reine Quarzsand, den findet man in North Carolina, genauer gesagt in und um den Ort Spruce Pine herum. Und zwar so gut wie nur dort. Dummerweise hat der Hurricane Helene Starkregen in die Region gebracht und schwere Schäden verursacht. Vor allem ist die Infrastruktur in der Region beschädigt. Straßen, Eisenbahngleise und auch die Stromversorgung. Und was das genau bedeutet, das kann uns hoffentlich jetzt Tanjev Schad erklären, Strategieberater und Experte für die Halbleiterindustrie. Hallo, Herr Schad.
Grüße Sie, Herr Böttcher.
Also, die wichtigste Quelle für hochreinen Quarz, die ist schwer getroffen vom Hurricane Helene. Was heißt das für die Industrie und was heißt das für uns?
Ja. Nähern wir uns dem Thema mal vom Produkt Wafer, also eine Waferscheibe, auf der dann Mikrochips hergestellt werden. Wenn Sie in die Lagersituation, in das sogenannte Inventory von den Wafern reinschauen, da gibt es wie so oft in der Halbleiterindustrie 3 bis 5 große Firmen global, die diese Waferscheiben liefern. Und die sind aktuell in einer Liefersituation von Lagerbeständen von etwa 3 bis 8 Monaten. Das bedeutet, dass solange diese Mine innerhalb von 3 bis etwas mehr Monaten dann auch wieder in Betrieb genommen werden könnte, aus einem Lagerbestand herausgearbeitet werden könnte. Also das heißt Lagerbestand von Wafern für die Halbleiterhersteller, die Chips dann weiter bearbeiten.
Ist das so, dass dann auch kurzfristig die Preise für Halbleiterchips ansteigen könnten?
Das kann ein Effekt sein. Wie ich schon angedeutet hatte, die Situation ist noch etwas unübersichtlich, aber die Konsequenzen einer Knappheit wären natürlich ein Anstieg der Preise. Und es wäre natürlich auch die Konsequenz von Lieferausfällen für bestimmte Halbleiterkategorien.
Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass der Quarz so rein ist? Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen erklären.
Quarz als Mineral hat vor allem in seiner hochreinen Form die Eigenschaft, dass die besonders hitzebeständig sind. Die thermische Leitfähigkeit ist sehr gut und es hat eine gewisse chemische Stabilität. Und da muss man sich auch die Anwendungen ein Stück anschauen. Das eine ist der Schmelzofen für den Kristall selber. Da arbeiten Sie mit einem Quarztiegel für die Schmelze und hier ist es eben schon wichtig, mit einem Material zu arbeiten, das möglichst wenig chemisch reagiert, dass diese extreme Hitze, also wir reden hier von 1400 Grad aufwärts, tatsächlich auch aushalten kann und hier keine Verunreinigung abgibt. Das ist der eine Punkt. Dann haben Sie eine fertige Waferscheibe dann in der Halbleiter-Chip-Produktion selber, vor allem im Frontend mit den vielen, vielen Prozessschritten, die hier durchlaufen werden. Und hier müssen Sie eine Waferscheibe positionieren, festhalten, was eben auch durch solche Quarzkomponenten dann erledigt.
Wenn wir den Blick nochmal so ein bisschen weiter fassen, auch in der Vergangenheit haben wir immer wieder von anderen solchen ganz extremen Flaschenhalssituationen gehört. Die modernsten Chips zum Beispiel, die kann aktuell nur TSMC in Taiwan herstellen. Und die dafür benötigten Maschinen, die kommen alle von einem einzigen Hersteller, ASML aus den Niederlanden. Ist das alles so fragil, wie es klingt? Ist das eigentlich alles nur so eine Einbahnstruktur, wenn man so möchte?
Auch hier müssen wir uns etwas von den Endprodukten nähern. Die ASML-Situation und TSMC, also ASML als Lieferant für die Lithografie-Technologie, die ist vor allem für die neuesten Knoten, für die neuesten Technologieknoten, also für die fortschrittlichsten Mikrochips relevant. Also Beispiel, neuestes Smartphone in einem Chip, das 3 Nanometer und darunter hat, da werden entsprechend diese ASML-Maschinen gebraucht. Für viele, viele Halbleiterkategorien wird das eben nicht benötigt. Da brauchen Sie nicht zwingend eine ASML-Maschine. Und wenn Sie mal in die Chip-Krise, die wir in größerem Ausmaß gesehen hatten zwischen 2021 und 2023 in der Hochphase, da waren es vor allem die Technologien mit den größeren Strukturbreiten, also größer 40 Nanometer, die für die Engpässe verantwortlich waren. Die Hochtechnologien waren eigentlich gut verfügbar.
Noch vor ein paar Monaten, da hielten manche es für möglich, dass Intel zu TSMC aufschließen wird, auch Fabriken zum Beispiel in Europa bauen könnte, was dann zu Redundanzen und mehr Sicherheit geführt hätte. Nun hat Intel gesagt, der moderne Fertigungsprozess, der kommt erstmal nicht. Die Fabrik in Deutschland, die wurde verschoben und dem Unternehmen geht sogar so schlecht, dass es plant, die gesamte Fertigungssparte zu verkaufen. Gibt es denn aktuell so eine Aussicht, dass diese Lieferketten besser abgesichert werden oder mehr abgesichert werden?
Ja, wenn wir das erstmal aus einer Industriesicht betrachten, es gibt aktuell global etwas mehr als 1200 aktive Fabs und Auftragsfertiger. Das bedeutet natürlich, wenn solche Großansiedlungen, die hier für in Deutschland geplant sind, sich erstmal verzögern, ist das natürlich erstmal bedauerlich. Nichtsdestotrotz geht es hier wieder um die Hochtechnologien, die aus einer technologischen Souveränitätsdebatte, ja, einer strategisch-taktischen Überlegung für die Europäische Union auch in Summe geführt werden muss, da ist das natürlich ein wichtiges Vorhaben. Hat das jetzt einen direkten Einfluss auf eine Liefersituation? Aktuell nein. Der Aufbau der FAB hätte ja in 2026 beginnen sollen und hätte dann auch tatsächlich mehrere Jahre gebraucht. Also wir sprechen hier über einen Zeitraum, Kapazitäten, die irgendwann Richtung 2030 dann voll ausgelastet werden. Die Breite der Kapazität wird aktuell auf diesen etwas reiferen Knoten. Und hier haben wir jetzt eine Situation, dass hier vor allem in China und Taiwan aufgebaut wird. Das bedeutet, sie haben in Richtung 2030 eine geschätzte Situation von 67% der Lieferkapazität in China und Taiwan für Halbleiterchips. Diese Konzentration bedeutet natürlich, dass das Thema geopolitische Resilienz längst auf der Tagesordnung ist. Heißt, ich muss meine Lieferketten eben bis runter unter Umständen in den Quarzsand hinein verstehen. Also wer liefert was an wen? Wo befinden sich die Produktionsstätten? Wie sieht die Versorgungsfähigkeit aktuell aus? Und was muss ich unter Umständen auch tun, um diese Lieferengpässe zu mitigieren?
Aber dann muss man manchmal vielleicht auch ein Risiko eingehen. In unserer Sendung, da sprechen wir noch über geplante Importverbote für Autos aus China, auch wegen der darin verbauten Technologie. Aber wäre es für Lieferketten nicht vielleicht sogar auch sinnvoll, manchmal auf China zu setzen?
Also erstmal spricht nichts gegen eine Lieferkette in China. Wir haben hier sehr fähige Hersteller, Lieferanten. Das Problem mit den Importverboten, die Regulatorik, die hier reinkommt, wenn Sie aus einer Endanwendersicht denken, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Auto, das heute in einem Oberklasse-SUV etwa 3000 Halbleiter beinhaltet. Wenn Sie die jetzt einkaufen, und global sourcen, können Sie gar nicht verhindern, dass Sie Halbleiter verbauen, die zum Beispiel einen chinesischen Hintergrund in der Lieferkette haben. Also irgendwo in China einmal über die Lieferkette gelaufen sind. Und wenn Sie solche Importverbote für solche Produkte haben, kann das dazu führen, dass Sie Ihr Endprodukt nicht mehr in andere Länder verkaufen dürfen, wenn die Regulatorik entsprechend eingestellt ist. Das ist nicht so ganz schwarz-weiß, wie ich es gerade darstelle. Das hat auch ein paar Grautöne. Es gibt kein Land und keine Region, die heute eine völlig autarke Halbleiterlieferkette hinbekommt. Also von den Rohmaterialien über das Equipment bis zur Fertigung angefangen. Aber das ist die Reise, auf die wir uns aktuell hier begeben und auf die sich die Industrie in den verschiedenen Sektoren auch einstellt.
Interessante Einblicke und auch relativ komplex. Tanja Schad, Experte für die Halbleiterindustrie. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Hier bei Breitband geht es jetzt um Autos. Ganz interessante aktuelle Meldung dazu. Die EU wird in Zukunft Zusatzzölle auf E-Autos aus China erheben, obwohl sich Deutschland dagegen ausgesprochen hat. Die USA, die wollen gleich gar keine Autos aus China mehr ins Land lassen. Noch vor der US-Präsidentschaftswahl soll die Regelung in Kraft treten. Die Begründung, diese Autos, die seien eine ernsthafte Gefahr für die nationale Sicherheit. Die Familienkutsche wird zur Waffe oder was soll das genau bedeuten? Matthias, du hast dir das Thema angeschaut. Was genau darf bald nicht mehr importiert werden?
Naja, also die Autos sollen jetzt nicht direkt verboten werden. Das US-Handelsministerium will aber chinesische IT vom eigenen Automarkt fernhalten. Das betrifft Bauteile, aber auch Software. Und moderne Kfz werden, ich habe es vorhin schon mal gesagt, als rollende Computer bezeichnet. Und nicht erwünscht sind in den USA jetzt Systeme für autonomes Fahren und auch digitale Kommunikationssysteme aus China.
Aber ohne diese Komponenten kann man ja gar keine Autos mehr ausliefern.
Richtig. Die Systeme sind ja auch so mit Sensoren, Mikrofonen und Kameras verbunden und senden ständig Daten an die Hersteller übers Internet. Und russische Produkte sind übrigens auch betroffen.
Mhm. Wovor genau hat man denn Angst? Also, dass die chinesische Regierung Autos fernsteuert, Unfälle bauen lässt? Das wäre dann schon fast Stoff für Hollywood.
Ja, eigentlich schon, aber diese Vorstellung gibt es tatsächlich. Übertrieben sei die allerdings nicht, zumal ja wirklich alles so in Richtung autonomes Fahren geht, sagt Stefan Bratzel vom Autoinstitut in Bergisch Gladbach.
Da kann man dann eingreifen in das Fahrerassistenzsystem, dass etwa das Fahrzeug plötzlich abbremst oder gar beschleunigt. Oder beim Thema der Ladeinfrastruktur, das ist besonders gefährdet von Cyberangriffen, weil da relativ viele Schnittstellen herrschen und damit das Laden lahmlegt.
Naja, und auch das Board Entertainment könnte betroffen sein, wenn da einer eingreift, wird auf einmal ganz laut Volksmusik gespielt.
Das wäre natürlich das Allerschlimmste. Aber mal ehrlich, ist das wirklich möglich? Man hat doch, wenn überhaupt, nur von Hackerangriffen und Fernsteuerungsversuchen bei einzelnen Autos gehört. Also nie so ein großer Angriff auf, weiß ich nicht, Hunderte, Tausende oder gar alle Fahrzeuge gleichzeitig.
Genau, also für dieses Horrorszenario, was hier entworfen wird, gibt es eigentlich keine Vorbilder. Bisher sind wirklich nur Einzelfälle bekannt und das ist dann nun mal meistens so, dass Hacker halt wirklich ganz lange nach Sicherheitslücken suchen, um ein einzelnes Auto zu steuern und dann eine Prämie kassieren vom Hersteller. Das könnte sich aber ändern.
Die Angriffsziele auf Fahrzeuge, und zwar ganze Fahrzeugflotten, sind durchaus realistisch. Dagegen muss man sich wappnen. Wir haben gerade etwa vor ein paar Tagen wieder einen Angriff erlebt. In dem Fall haben Hacker festgestellt, dass selbst Kia-Fahrzeuge gehackt werden können und dass dann über den Remote-Zugriff etwa gehupt werden kann oder das Auto gestartet werden kann und Ähnliches. Diese Szenarien sind leider nicht mehr Science-Fiction, sondern sie sind sehr real.
Aber jetzt gab es quasi nur Angriffe, die Sicherheitslücken finden sollen, ne? Also so böswillige Angriffe, politische.
Habe ich jetzt auch noch nicht davon gehört. Mhm. Also wirklich bloß Sicherheitslücken finden und die dann schließen. Mhm. Was ja auch ständig passiert, sobald eine Sicherheitslücke auftritt, wird die ja geschlossen.
Was wir hier gerade gehört haben, ja, da wird ja überall schon eine Bedrohung gewittert. Die geht von Hackern aus und auch von chinesischen Autobauern. Man könnte sich auch vorstellen, dass der Abfluss von Daten nach China Spionagemöglichkeiten mit sich bringt, oder?
Ja, genau. Das ist halt so eine weitere Komponente. Autos aus China bündeln halt irgendwie ganz viele Ängste. Dennis Kenji Kiepka leitet das Cyber Intelligence Institut in Frankfurt.
Das bedeutet an der Stelle auch, dass natürlich eine Vielzahl von personenbezogenen Daten erhoben wird, teilweise auch sensible Daten, weil man kann ja theoretisch komplette Persönlichkeitsprofile anhand der Fahreigenschaften und der Ziele und Örtlichkeiten erstellen. Und da ist es so, dass man dann einfach nicht weiß, weil diese Fahrzeuge natürlich von ihrer Software eine Blackbox sind, wohin diese Daten letzten Endes übermittelt werden.
Nun sind es ja aber nicht nur chinesische Autobauer, die unter Umständen Daten absaugen, sondern die großen amerikanischen Internetkonzerne, die saugen die ja ebenso aus. Also ist es okay bei den Amis, aber bei den Chinesen eben nicht?
Richtig, weil die Chinesen die Bösen sind. Es ist eine Diktatur und auch die Autobauer müssen eigentlich machen, wozu die kommunistische Regierung sie verdonnert. Übrigens sammeln aber auch Autobauer aus dem Westen viele Daten, aus denen sich Bewegungsmuster erstellen lassen. Wer parkt an welcher Kirche, bei welchem Arzt oder am Puff? Überwacht werden auch das Gewicht sogar in Sitzen, ja, von den Fahrern.
Wirklich? Sowie,
ja, also habe ich nachgefragt, mir wurde es bestätigt, ja, auch das Gewicht wird gemessen. Auch die Motorleistung wird überwacht und das Fahrverhalten. Und da lässt sich ableiten, wer fährt zu schnell und zu riskant. Und laut einer Studie der Mozilla Foundation verkaufen 84% der amerikanischen Autohersteller in den USA erhobene Daten weiter. Ja? Und auch für deutsche Hersteller sind Daten, die sie weiterverkaufen, eine weitere wichtige Einnahmequelle.
Ah, hatte ich auch noch nicht gehört.
Aber weiß man irgendwie, wer diese Daten kauft? Also für wen sind die interessant?
Naja, also hauptsächlich geht es auch um Daten zum Beispiel, die im Vorfeld erhoben werden. Es gibt ja auch so Fragebögen, wo es Beispiele gibt, wo auch versucht wird, zum Beispiel solche Dinge wie sexuelle Neigung oder Religionszugehörigkeit abzufragen, was natürlich datenschutzrechtlich fragwürdig ist. Aber es geht oft darum, dass eben auch im Vorfeld schon Daten eingezogen werden und weiterverkauft werden. Es ist eine Riesenbasis, die entsteht und dann natürlich auch die Daten während des Fahrens, die auch weiterverkauft werden können.
So für Werbekunden zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn du irgendwo mal hinfährst, kann dir was angezeigt werden dort.
Autos gehören ja auch zum Internet der Dinge. Kann man denn davon ausgehen, dass alle modernen Autos ständig mit dem Internet verbunden sind?
Auf jeden Fall, da war ich auch überrascht. Also wir haben ein Autobaujahr 2019. Ich habe dafür keinen Mobilfunkvertrag abgeschlossen. Aber mir wurde versichert auf Nachfrage jetzt, dass er natürlich auch ständig an den Hersteller schon funkt. Das erkennt man an den Notrufknöpfen unterm Dach und das ist wohl auch jetzt Vorschrift mittlerweile.
Aha. Gehen wir vielleicht nochmal zurück in die USA und dem Importverbot für chinesische Autos. Gibt es denn keine friedlichen Regulierungsmöglichkeiten? Ich meine, das ist ja friedlich, aber trotzdem so ist ja fast schon so eine Art Handelskrieg, der dann da losgetreten wird. Gibt es keine anderen Regulierungsmöglichkeiten, wie vielleicht bei anderen Produktgruppen? Computer vom chinesischen Hersteller Lenovo, die werden ja auch in den Staaten benutzt und mit denen könnten amerikanische Nutzer ja noch viel einfacher ausspioniert werden.
Naja, klar, natürlich kann man das regeln. Die Amis könnten ja den chinesischen Autoproduzenten sagen, was sie dürfen und was nicht. Das machen ja die Chinesen übrigens auch. Die sagen auch, alle Daten, die in China erhoben werden mit ausländischen Autos, müssen in China und nicht auf ausländischen Servern gespeichert werden. Das könnte man machen. Es könnte auch ein Fahrverbot für chinesische Autos in den USA nur für Regierungsmitarbeiter geben. Also nur, wenn jemand wirklich in Verantwortung ist, dann könnte man sagen, okay, der sollte kein chinesisches Auto fahren. Genauso wie die auch dann TikTok nicht auf den Handys haben dürfen. Aber Biden und Co. wollen das offensichtlich nicht, weil sie den Chinesen eben nicht vertrauen. Der ehemalige Professor für Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen ist der Autopapst Ferdinand Dudenhöfer und der sieht noch einen weiteren Grund.
Nach meiner Einschätzung ist Protektion und der Schutz der amerikanischen Wirtschaft ein großes Argument, denn die Chinesen sind deutlich führend, bei autonomen Fahrzeugen zum Beispiel. Und von daher hat man natürlich auch die Befürchtung, dass die amerikanischen Googles und Amazon und andere eher dann Nachteile haben könnten.
Denn beide Firmen arbeiten auch am autonomen Fahren.
Aber die USA, die haben doch schon Importzölle auf chinesische E-Autos verhängt. Importzölle von 100%, weil China die Produktion von Elektroautos so stark subventioniert. Und auch die EU, haben wir ja schon gehört, will demnächst Zölle verhängen.
Genau, ab November soll das kommen. Das gehört ja zu dem Handelskrieg, dem erwähnten, mit China. Das Land will ja nun die Welthandelsorganisation anrufen und dort gegen diese Zölle klagen. Und deshalb kommt, so könnte man vermuten, kommen jetzt die USA mit dem Thema Sicherheit um die Ecke. Die gehen also auf Nummer sicher, könnte man sagen.
Ist das dieser rote Faden, der sich da so ein bisschen durchzieht? Also erst gibt es ein Importverbot für den Ausrüster Huawei, weil sich die Geräte von China aus, so zumindest die Vermutung, abschalten lassen. Stichwort kritische Infrastruktur. Dann gibt es diese Anstrengung, TikTok in den USA zu verbieten. Und jetzt sind dann also chinesische Autos dran. Haben die Amerikaner China tatsächlich so auf dem Kieker, ja?
Haben sie. Allerdings ist auch klar, Chinas Wirtschaftsspionage hat zugenommen, das sagen Studien. Und das Reich der Mitte wollte wohl mutmaßlich auch über den Europaabgeordneten Maximilian Krah Einfluss auf die Politik in der EU nehmen. Und China unterstützt auch Russland und stänkert mit Taiwan rum. Das ist ja so ein ganz wichtiger Chip-Hersteller. Das kommt in den USA natürlich nicht gut an, erklärt Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Es geht da tatsächlich um die Vorherrschaft in der Welt. Die USA sind die Führungsmacht in der Welt gewesen, lange. Und China hat in den letzten Jahrzehnten einen phänomenalen wirtschaftlichen Aufstieg durchgemacht. Und China fordert nun seinen Platz in der Welt ein.
Sind denn aber die USA nicht auch selbst schuld daran, dass China jetzt so mächtig ist? Also man hat ja große Teile der Produktion nach China verlagert, eben weil es da so billig ist zu produzieren.
Ja klar, und jetzt bereut man das. Jetzt hat so eine Art Umdenken begonnen. Freihandel, ganz lange wichtig, ist jetzt nicht mehr so wichtig. Und ausgerechnet der Republikaner Donald Trump hatte ja so unzufriedene nordamerikanische Arbeiter als Wähler auch für sich entdeckt und letztendlich auch die Demokraten besiegt.
Inzwischen sind sich beide Parteien einig, dass man wieder verstärkt Industriepolitik machen will, dass man die eigene Industrie wieder verstärkt fördern will, auch durch Subventionen. Und eben durch Zölle und Handelshemmnisse. Also der Protektionismus, der lange verpönt war, der ist in den USA jetzt wieder Mainstream.
Und deutsche Autos, in denen solche Komponenten aus China verbaut sind, könnten natürlich auch vom Importverbot betroffen sein. Und der längst geglaubte Antikommunismus lebt also wieder auf, könnte man meinen, in den USA. In der Mediathek haben wir auch noch eine schöne Sendung zum Thema Techno-Orientalismus, also gefährliche Mythen über Asien.
Autos mittendrin in den digitalen Umweltprozessen. Vielen Dank, Matthias Finger.
Gerne.
Ja, Breitband ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Marie Zinkern und an den Redakteur dieser Ausgabe, an Herr Hagen-Terschüren und natürlich an unsere Technikerin Conny Preissel. Ansonsten, wir freuen uns natürlich über Unterstützung, liken, teilen, folgen, empfehlen und Feedback gerne an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Martin Böttcher. Bis demnächst.